Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo und Servus zu einer neuen Folge Radio Tux und zum zweiten Teil der FreeBSD Sendungen. Letztes Mal habe ich so ein bisschen was über FreeBSD erzählt, Geschichtliches, wo es hergekommen ist. Ich hoffe, das war ausführlich genug. Es ist ja auch ein spannendes Thema. Man kann darüber ewig reden, wenn man möchte. Aber hier eben, wie gesagt, eine kleine Übersicht gewesen. Heute möchte ich mich gerne mit dem Betriebssystem selber beschäftigen. Und da soll es zwar auch um die Nutzung, und das überschneidet sich ein bisschen in der Sendung. Heute möchte ich ein bisschen über die grundsätzliche Installation reden und hier nicht sagen, ja, ihr müsst halt da dann angeben die IP-Adresse, hier das Root-Passwort und welche Partitionen ihr nutzen wollt. Nein, ich möchte gerne ein bisschen reden darüber, was gibt es denn für Versionen von FreeBSD und ein bisschen auch meine Erfahrung reinbringen. Ich nutze ja schon das jetzt seit ein paar Jahrzehnten und als Workstation, als Firewall, als NAS-Speicher. Und da möchte ich ein bisschen einfach erklären, wie FreeBSD funktioniert und wie man das Beste daraus holt. Am Anfang möchte ich eigentlich sagen, ja, FreeBSD hat Ansprüche an den Anwender. Also ein gewisses Grundwissen über Computer, Partitionen, Bootparameter, Netzwerk vor allem, das sollte schon vorhanden sein. Ist es nicht vorhanden, dann soll man sich nicht abschrecken lassen davon. Man sollte sich halt vorher schon dann schlau machen. Okay, was ist eine IP-Adresse? Was ist eine Netzwerkmaske? Oder was ist das Default-Gateway? Warum brauche ich das? Dateisysteme, welches gibt es denn? Und also in Bezug auf FreeBSD. Das Gute ist, es gibt eine sehr gute deutsche Community, es gibt eine sehr gute internationale Community. Ich bin gern bei der internationalen Community. Liegt auch daran, also Englisch ist halt der Pflicht. Damit habe ich kein Problem. Aber es ist wurscht, ob man zur deutschen geht oder international. Es gibt immer viele Leute, die einem unterstützen. Wenn sie die richtigen Informationen bekommen, dann helfen sie gerne weiter. Und dann kann man auch sehr viel über seinen Computer lernen. Und das ist das Gute. Wenn man Kenntnisse hat über die Technik, über was ist eine Netzwerkmaske, was ist eine IP-Adresse, Dateisystem, warum muss ich denn mehrere Platten verwenden für ein RAID-System? Oder das sind so einfache Dinge. Wenn man diese Kenntnisse hat, so kann man die Zuverlässigkeit des Systems aufbauen. Und man kennt sein System auch von innen. Das heißt, man weiß, was verbaut ist und wie es zusammenspielt. Also, wenn ihr euch zum Beispiel einen PC kauft, der fertig Windows installiert, den schaltet ihr an und irgendwie geht alles. Ja, toll. Bei BSD ist das halt anders. Erstmal gibt es kaum Rechner, die fertiges BSD bekommen. Das wäre cool, wäre ich sogar voll dabei. Ihr müsst es ja selber installieren, ihr könnt eigentlich da kaum was falsch machen, aber, oder zum Beispiel schauen wir uns Macintosh an, ist auch ein Unix, aber da ist ja alles schon fertig, ihr schaltet den ein, der kommt willkommen, wir richten alles für sie ein, sie brauchen sich um nichts kümmern, da kommt dann Bootbildschirm, du schreibst Benutzername, fertig und das war's. Aber so richtig kennenlernen tust du den Rechner nicht, sondern wie es so schön heißt, wir übernehmen alles für sie und du selber nutzt ihn einfach nur von außen. Und das ist schade. Und bei FreeBSD ist das eben anders. Auch beim Linux, weil du es selber installierst. Aber Linux ist mittlerweile schon so Mainstream, dass das auch schon so rund läuft, dass man da weniger in die Tiefe gehen muss. Das ist bei FreeBSD der Fall. Man muss schon ein bisschen auch in die Tiefe gehen. Einfach, damit man versteht, worum es geht. Und das auch sauber einzurichten. Deswegen, also es ist nicht unbedingt ich möchte nicht sagen, dass es nicht für Anfänger ist. Für Anfänger ist halt die Lernkurve sehr steil, aber dafür wissen sie dann auch mehr über ihr System. Für jemanden, der schon seit 10 Jahren mit Windows arbeitet und weiß, wie man ein Betriebssystem installiert, der weiß, wie man partitioniert oder sowas, worum es da geht. Es geht jetzt erstmal nur darum, worum geht's denn da. Der tut sich da recht einfach. Und jemand, der schon seit ewigen Zeiten Linux und Unix verwendet, der wird einfach nur sagen, okay, ich weiß, ich kann mich drauf verlassen, ich schieb das Installationsmedium auf den USB-Stick, steck den an und ich gehe mein Setup durch und habe dann genau das installiert, was ich haben wollte, nicht mehr und nicht weniger. Am Anfang, bevor wir über Installationen reden und sowas, kommen wir einmal zu den verschiedenen Versionen, die es gibt. Da werdet ihr nämlich, ich referenziere mich sehr gerne auf freebsd.org, weil das sind einfach, da kommt das System her und da findet ihr viele Informationen, also auch die Dokumentation ist gut und ist hilfreich. Durchlesen, wenn man nicht versteht, Fragen stellen in der Community, dann werdet ihr sehr schnell merken, wie einfach IT ist und wie einfach das ist und wie ihr da weiterkommt. Gut, dort auf FreeBSD reden die von verschiedenen Versionen. Jetzt werdet ihr fragen, warum. Es gibt doch eine 13.2. Jetzt im April kommt die Version 13.2, allerneueste, und die 14.0, darauf warte ich eigentlich schon, die kommt im Juni, Juli, soll die released werden. Da ist wieder ein großer Meilensprung. Also, es gibt die Versionsnummern. Die sind klassisch, wie wir sie kennen, so also ich, Windows 10, Windows 11, FreeBSD 13.2, 14. Es sind Rolling Releases, das heißt, man kann relativ einfach von 13.2 über Upgrades, hochgehen auf eine 14, wenn man möchte. Aber es gibt noch sogenannte Current, Stable und Release Versionen. Aber was ist das? Bei FreeBSD handelt es sich eben, wie gesagt, um Rolling Releases, das heißt, man kann von einer zur neueren Version upgraden, ohne neu installieren. Das ist sehr schön. Meine Empfehlung, hier kommt jetzt zum Beispiel ein Erfahrungswert von mir, das kann man machen, zum Beispiel von 13.0 auf 13.1 zu gehen und dann auf 13.2 zu gehen, das ist sehr schick und macht das Ganze runter. Aus meiner Erfahrung, mache das. Aber wenn es zum Beispiel jetzt um so Main Releases gibt, von 13 auf 14, 13.2 auf 14.0, dann installiere ich gerne meinen Rechner neu. Einfach, weil damit auch das Filesystem neu eingerichtet wird, alles neu formatiert wird und wieder das Nötigste an Paketen auf die Maschine kommt. Eine Installation, wenn man die mal durchgemacht hat, also die Grundinstallation ist in 20 Minuten durch, da ist das Basic-System drauf und ich habe durch meine Backups weiß ich, welche Pakete ich brauche. Den Punkt rufe ich auf, ich installiere die Packages. In einer Stunde ist das ganze System fertig installiert. Dadurch, dass die Konfigurationen ja im Home-Verzeichnis bei den Benutzern liegen, sind alle Konfigurationen, die ich für die Software brauche, Firefox, Thunderbird und sowas, im Home-Verzeichnis werden ja nicht angefasst, sondern nur das Hauptsystem. Dadurch muss ich nichts mehr konfigurieren. Und falls mal das Home verloren geht, jeder sollte dran denken, ein Backup zu machen. Auch vor dem Upgrade. Und dann spielt man das Backup ein. Da kann man auch das Home-Verzeichnis einmal neu formatieren, neu einrichten, dass auch das Filesystem aktuell ist. Und dann läuft das alles ganz einfach. Also da sollte man keine Hemmung haben, was auch wieder eine Lernkurve ist und man lernt sein System besser kennen. Genau, also ich schweife ab, Current, Stable und Release-Versionen. Was bedeutet das? Fangen wir mit Current an. Die Current-Version ist der aktuellste Entwicklungsstand. Hier sind die neuesten Entwicklungen drin, aber auch diese werden in dieser Version auch noch weiterentwickelt. Das bedeutet, dass hier immer wieder Fehler und Systemabstürze auftreten können. Um neue Funktionen auf der Hardware zu testen oder aber Entwicklungen zu unterstützen, kann man diese Version gerne installieren. Auf alle Fälle. Wer das möchte, wer gerne am Cutting Edge sein möchte. Da freuen sich auch die Entwickler, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich nehme die Current-Version und probiere die aus. Und ganz wichtig, in so einer Community, sie sind auf Feedback angewiesen. Und dann gibt man ihnen zurück, hey, ich habe das Current so und so installiert, auf einem, man soll, deswegen sollte man auch seinen Rechner gut kennen. Dann kann man nämlich sagen, ich habe das Mainboard, die Platten, die Grafikkarte und so weiter. Und ich habe den und den Fehler bekommen. Da freuen die sich, weil sie nämlich dann sehen, aha, da haben wir jetzt hier noch einen Fehler, den müssen wir beheben. Das ist in der Entwicklerversion toll und super. Die freuen sich drüber. Das Problem ist, eben die Abstürze, neue Funktionen sind zwar schön zum Ausprobieren und hey, ich habe die neuesten Versionen und so weiter. Das Problem ist, für produktiven Bereich ist sowas absolut nicht zu empfehlen. Im produktiven Bereich muss ich mich auf mein Betriebssystem verlassen können. Das heißt, wenn ich es einschalte und jetzt zum Beispiel wie heute eine Podcast-Sendung aufnehmen möchte, möchte ich genau sicher gehen, ich fahre das Ding hoch, mein Audio-Interface wird erkannt, ich starte mein Programm ohne Fehler, starte die Aufnahme und produziere diesen Podcast über FreeBSD. Und da kann ich Systemabstürze nicht gebrauchen. Obwohl vielleicht die super Funktionen für mich hilfreich wären, ich kann sie im Moment nicht gebrauchen. Das Stable Release. Das Stable Release ist schon stabiler als die Current Version. Also Bugs und Fehler sollten hier nicht mehr so oft auftreten. Aber es handelt sich hierbei nicht um die finale, offizielle Version. Das muss gesagt werden. Neuere Features sind schon eben implementiert, laufen bestimmt schon gut, aber auch sie können auch noch Fehler beinhalten, die sie eben noch nicht entdeckt haben. Weil sie eben nicht so viel Hardware haben, um Fehlertesting zu machen, freuen sie sich auch hier darüber, wenn Anwender Feedback geben. Dafür hat man zum Beispiel in den Ports aktuellere Versionen von Programmen, also jetzt hier mein Aufnahmeprogramm oder Firefox oder was man eben hat, da sind auch schon die aktuelleren Versionen der Software drin und die sind wirklich aktueller. Also da sind auch wirklich die aktuellsten Versionen teilweise, also vom Packages und Ports, sind wirklich, kann man sagen, gute Programme mit dabei. Manche andere schwört drauf, Stable zu verwenden. Kann man machen, aber wie gesagt, möchte man sicher gehen, dass man produktiv arbeiten kann, ist ein Stable nicht, also aus meiner Sicht aus, auch nicht zu empfehlen. Für den produktiven Einsatz, wie gesagt, manche schwören drauf, da kann man auch Diskussionen führen, wenn man möchte. Ich persönlich finde Stable, ich habe sie mal ausprobiert. Es sind keine Fehler im Filesystem gekommen, was Katastrophe wäre. Also wenn man Files anlegt und die sind da korrupt oder so. Das ist zum Beispiel für Fotografen oder wenn man Podcast macht, Podcaster oder Audio-Engineers, die dann Mixes machen, das geht wunderbar, wäre das nicht gut. Videoeditoren, wenn du Videos drauflädst und mit dem aktuellsten Programm bearbeitest und dann auf einmal gibt's ein Segment-Fault, und ein Systemfehler und die Files sind korrupt, die Videofiles sind korrupt, sind kaputt. Wenn du kein Backup hast von den Files, dann sind die weg. Das wäre schade. Also, ja, das kann man verwenden. Für mich auch noch etwas instabil. Ich bin für mich kann ich sagen, ich verlasse mich dann lieber auf die letzte Version, die sogenannte Release-Version. Das ist die offizielle von FreeBSD Consortium empfohlene produktive Version, die für alles, für das man FreeBSD verwenden möchte, verwenden kann. Also Server, Firewall für eine Workstation, für eine kleine Schachtel, Mini-PC. Die ist offiziell freigegeben, die ist vom Engineering-Team auch getestet, ordentlich durchgetestet, soweit man kann, in den verschiedenen Plattformen, Architekturen und wird als Stable Release verbreitet. Natürlich, und jetzt nagelt mich bitte keiner fest, jede Software kann Fehler enthalten, nur die sollten hier schon ziemlich gering sein. Natürlich mit Patches wird das aktualisiert. Aus meiner Sicht ist die Release-Version schon sehr stabil, gibt selten Meldungen aus und für den produktiven Bereich aus meiner Sicht anwendbar. Bei den Ports und Packages gibt es einen Unterschied, und zwar zwischen der Stable- und der Release-Version. Die haben unterschiedliche Repositories, was die Versionsnummern angeht. Das heißt, in der Stable-Version, die schon etwas aktueller ist und häufiger noch verändert wird, sind die Software-Versionen sehr aktuell. Da kann man also wirklich die neueste Software bekommen. Bei der Release-Version, die sind, sagen wir jetzt nicht abgehangen, die können sein, dass die eine Versionsnummer hinterherhinken oder eine 0,1-Version hinterherhinken. Aber mal ehrlich, wenn die alle 3 Monate, was passiert, die Ports aktualisiert werden. Und wie ich gesagt habe, es gibt ja über 33.000 Ports mittlerweile für FreeBSD. Dann hat man da eine zuverlässige Software, mit der man produktiv arbeiten kann. Und ich habe bis jetzt noch keine Situation gehabt, wo ich sage, das kann ich mit FreeBSD nicht umsetzen. Das funktioniert nicht. Mit der Version, die ich habe, hat es meistens funktioniert. Ob es dann das Package war, das vorkompilierte Paket, das ich nur rüber aufgespielt habe, oder mir aus den Ports heraus die Software mit den entsprechenden Optionen kompiliert habe, das war egal. Also aus meiner Sicht ist die Release-Version die man nehmen sollte, wenn man wirklich produktiv mit FreeBSD arbeiten möchte, auch wenn man nur ein Home-PC nehmen möchte. Da möchte man auch keinen Ärger haben, dass vielleicht Abstürze passieren, weil man gerade einen Brief schreibt oder eben eine Mail verfasst. Das soll stabil laufen, da möchte ich keinen Ärger haben. Da ist Release wirklich die Version, die man nehmen sollte. Ja, schauen wir uns nochmal, bevor wir installieren, an die Hardware-Unterstützung. Man glaubt es kaum, aber FreeBSD kommt mit einer Reihe an Hardware ganz gut aus. Also besonders der Netzwerkbereich, wenn wir den anschauen, das sind die Stärken von FreeBSD. Denn im Netzwerkbereich, da wird es sehr häufig eingesetzt und da wird eine große Menge an Hardware unterstützt, was Netzwerkkarten zum Beispiel angeht. Und da kriegt man von 10 Megabit bis 40 Gigabit alles. Von LWL über Kupfer. Da wird so viel unterstützt, da hat man die wenigsten Probleme. Besonders auch, da manche Entwicklung mit FreeBSD vorgenommen wurde, fließt hier viel Wissen auch von den Firmen zurück in den Code und in den Kernel. Zum Beispiel hat Netflix, die setzen FreeBSD hauptsächlich im Netzwerkbereich ein, und zwar da, wo es ums Ausliefern der Filme geht, der Streams, den kompletten Netzwerkstack überarbeitet und hat hier Verbesserungen gebracht, die in den ursprünglichen Code zurückgekommen sind. Das heißt, die Entwicklung, die Netflix an FreeBSD gemacht haben zur Stabilität und zur Optimierung des Netzwerkstacks beigetragen. Apple genauso. Das glaubt man gar nicht. Apple haben einen BSD-Kernel im Mac OS X drin, wo auch regelmäßig Entwicklungen wieder zurück in den Kernel kommen. Da können wir Apple dankbar sein. Um sich später Ärger zu ersparen, ist mein Tipp, also aus meiner Erfahrung heraus, man sollte sich einen Computer gut aussuchen. Das heißt, gut planen, was möchte ich für ein Mainboard haben, was möchte ich für eine Grafikkarte haben, Platten, Plattencontroller, Netzwerkkarte. Das sind so die Sachen, die man genau planen sollte. Ein guter Server, der lange halten soll, sollte in den Komponenten gut aufeinander abgestimmt sein. Das bedeutet, dass das Mainboard und die CPU gut gebaut sind. Im Serverbereich, speziell zum Beispiel im NAS-Bereich, würde ich persönlich ECC-RAM nehmen. Ich würde nichts anderes nehmen. Einfach, weil diese mit dem Dauerbetrieb einen Bitfehler korrigieren können. Also, ich kann mir jetzt so manchen Admin vorstellen, der meint, das ist doch alles falsch. Und ich weiß, diese Diskussion gibt es. Was ist besser? Soll man ECC-RAM nehmen oder nicht? Aus meiner Erfahrung, wer schon mal das Bild seiner Kinder, wo sie noch kleiner waren, auf den Server kopiert hat und dann durch das Kopieren auf den Server ein Bitfehler im Bild abgespeichert wurde, weil Daten nicht korrekt übertragen wurden. Das kann passieren. Und das Bild ist dann zerstört. Der wird mir bestimmt, so ein Admin wird mir beipflichten, dass es hilfreich ist, wenn solche Bitflips vom RAM behoben werden können. Also ich habe jetzt einen kleinen Microserver hier am Laufen seit, keine Ahnung, 6 Jahren fast. Und solche Fehler sind nie wieder aufgetreten und ich kopiere viele Bilder und Videos runter. Bin da sehr zufrieden. Setze ich aber zum Beispiel auf eine Workstation, dann sieht es wieder anders aus. Da ist ECC-RAM nicht hilfreich genug, dass der Bitflips beheben kann. Oder sagen wir so, die Workstation läuft nicht lang genug, um dass ECC-RAM hier wirklich dienlich sein kann. Meine persönliche Meinung bitte. Wer da andere Meinung ist, gerne einen Kommentar schreiben. Kern kann uns gerne anschreiben. Da kann man drüber reden, denn das ist ein weites Spektrum. Genau. Bei der Workstation sieht es eben anders aus. Hier setze ich zum Beispiel im Gegensatz zu vielen Linux-Anwendern auf Intel CPU und Nvidia Grafikkarte. Und jetzt, ich weiß, da werden jetzt viele Buh rufen und sagen, der hat ja wohl einen Vogel. Es hat sich für mich gezeigt, dass sich diese Kombination einfach installieren lässt und auch in der Einrichtung keine Probleme macht. Nvidia hat für FreeBSD ihre Treiber portiert und diese laufen aus meiner Erfahrung mit den Workstations, die ich schon installiert habe, immer korrekt und sie laufen immer. Die Einrichtung der grafischen Oberfläche ist meistens einfach. Und das ist für mich wichtig. Ich will eine Workstation haben, die arbeitet. Ich kann das Thema verstehen mit der Lizenzierung und Linus Torvald hat ja auch Nvidia klargemacht, was er für eine Meinung von ihnen hat. Ich habe auch wieder zurückgenommen, was ich so weiß. Für mich ist wichtig, ich brauche eine Workstation, die arbeitet. Und da ist es mir egal, was ich für eine Hardware habe. Und aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung im Bereich Audio Engineering, Video Cutting, ein bisschen 3D, ist die Kombination zwischen Intel CPU und Nvidia Grafik eine gute. Wird gut unterstützt, läuft und lässt sich einfach installieren. Und über die Jahre hinweg wird weiter portiert, entwickelt. Das heißt, die Treiber werden weiterentwickelt. Wir haben, ich weiß nicht, was die aktuelle Nvidia-Treibernummer ist, aber eben läuft und läuft und läuft. Und das ist für mich wichtig. Der Hersteller bringt den Treiber für meine Grafikkarte. Und die CPU-Microcodes von Intel werden auch regelmäßig an Ports und Packages aktualisiert. Bei den Datenträgern bleibt die Wahl zwischen, ja, kennt man, HDD, SSD, NVMe, mSATA. Das frisst FreeBSD alles. Auch um hier Ärger zu ersparen, also da ist der Flavor, was wollt ihr nehmen? Gut, natürlich, je moderner, umso besser. SSD zum Beispiel, NVMe sind so die bevorzugte Wahl. Das ist wurscht. Die werden in der Regel unterstützt, wenn ihr aber daran denkt, ihr wollt diese Maschinen lange laufen lassen. Ich kalkuliere mit 5 bis meine letzte Workstation habe ich nach 10 Jahren einem FreeBSD-Entwickler gespendet. Habe ihm gesagt, das Mainboard war 10 Jahre alt, aber die Platten waren irgendwie 5 Jahre alt. Der war happy und glücklich, weil er gesagt hat, er will damit noch Entwicklungen machen und das Ding läuft und läuft und läuft. Also lieber setze ich dann auf nachhaltig, indem ich es lange verwende, als dass ich dann alle 2-3 Jahre neue Sachen kaufen muss, weil es nicht mehr unterstützt wird. Abstürz gibt's immer. Man sagt ja so, ab 3 Jahren steigt die Gefahr, dass Platten ausfallen. Da bin ich auch nicht verschont. Aber meine Erfahrung hier ist auch, wenn man namhafte Hersteller nimmt, hat man länger was von der Hardware, um sein System am Laufen zu halten. Auch hier meine Erfahrung, zum Beispiel im NAS-Bereich sind die Western Digital-Platten einfach zuverlässig, weil die lange laufen. Und ich arbeite hier mit TrueNAS, also einer NAS-Distribution von FreeBSD. Diese schwören auf die Wheelie Rats mit, glaub, CMR-Technik, die wirklich zuverlässig lange laufen und in der Ausfallzeit relativ weit unten sind. Das heißt, die fallen nicht so häufig aus und sie laufen zuverlässig. Sie arbeiten auch direkt mit dem Hersteller zusammen, um hier zuverlässige Hardware zu bauen, die auch lange hält. Also lieber etwas mehr Geld ausgeben für hochwertigere Materialien. Es kann auch sein, dass es einen unbekannten Plattenhersteller gibt, den ich nicht kenne, der hochwertige Produkte macht. Den muss man nur kennen. In der Regel werden die unterstützt, wenn die die Standards einhalten, was SSD oder NVMe angeht oder HD, dann hat man da mehr davon, als wenn man sagt, ich muss auf jeden Penny schauen und der ist nochmal 7,60 Euro billiger, deswegen kaufe ich die Platte. Vielleicht sollte man sich überlegen, die 7,60 Euro doch mehr auszugeben. Was mich persönlich überrascht hat, ist der Audiobereich. Das ist nicht die Stärke von FreeBSD. Das muss ich ganz offen zugeben. Da gibt es Mac oder Windows, die sind da wesentlich weiter und wesentlich besser. Für die werden das entwickelt. Aber wenn man Wert auf einen guten Klang legt, dann sollte man sich bei Audio-Hardware darauf achten, zum Beispiel, dass der USB-Audio-Standard von dem Interface eingehalten wird. Das heißt, dass dieses Interface nach dem USB-Standard entwickelt wurde. Ist das der Fall? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass FreeBSD ohne Probleme damit arbeitet. Da habe ich zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mit der britischen Firma Focusrite gemacht. Ich möchte jetzt nicht Werbung machen, aber ich möchte euch nur mal von der Erfahrung her sagen, die Firma Focusrite ist eine Audiofirma, die eben schon seit Jahrzehnten im Musikgeschäft tätig ist, die eine Serie rausgebracht hat, das sogenannte Scarlett 2i2 USB, ist das Audio-Interface von ihnen, das am meisten verkauft wurde. Und ich habe mir das geholt in der ersten Generation, ist schon ein paar Jährchen her, ausgepackt, angeschlossen, Rechner hochgefahren und schwuppdiwupp hatte ich ein Audio-Interface mit allen Funktionen. Das heißt, Phantom Power, Mikrofonumstellung offline, Kontrolle, der Lautstärkeregler hat funktioniert, Monitorregelung hat funktioniert, die Nutzung im Audioprogramm sofort übernommen, weil sie den USB-Standard eingehalten haben. Und diese Qualität ist mittlerweile in der dritten Generation der Audio-Interfaces immer noch dasselbe. Das heißt, für mich als Produzent von Podcasts, Sendungen oder Audio-Sachen, bin sehr happy, dass ich mit meiner Unix und einem hochwertigen Audio-Interface von einem Musikhersteller hier professionelle Aufnahmen machen kann. Ich habe auch noch das 18i8 hier. Das läuft nicht zu 100%, so wie das 2i2, aber es liegt auch daran, das 18i8 hat eine ganz andere interne Struktur. Da kann man nicht alles machen mit FreeBSD, ist aber kein Problem. Man kann über eine VM, wo Windows ist, kann man ganz einfach das Audio-Interface einschleifen über USB, die Konfiguration machen, die bleiben nämlich gespeichert auf dem Audio-Interface und dann kann man das auch verwenden. Es ist also nicht zu 100%ig kompatibel, aber die 90%, die ich brauche, die laufen mit diesem Interface wunderbar und alles geht prima. Also, vorher sich schlau machen, was für Hardware gibt es, welche Hardware, zu welchem Preis kann ich mir denn da leisten? Welche wäre denn hier gut? Zum Beispiel Intel CPU mit einer Grafikkarte. Ich habe hier zum Beispiel eine Quadro, Nvidia Quadro am Laufen, ein USB Audio Interface und Platten von Samsung. NVMe Platten von Samsung. Und das Ding läuft seit, ja, die habe ich noch nicht sehr lange, seit 2 Jahren. Stabil, zuverlässig und ich kann auch drüber installieren, neu einrichten, das Ding tut, was es soll. Ich kann wunderbare Podcasts machen. Ja, jetzt haben wir schon die größte Zeit hier über die Installation gesprochen, über die Voraussetzungen gesprochen. Kommen wir doch mal kurz zur Installation. Was soll ich denn sagen? Es gibt eine Menge an Anleitungen im Internet, wie man FreeBSD installieren kann. In irgendwelchen How-To-Anleitungen, Videos, findet ihr alles. Da wird der Datenträger noch vor der Installation partitioniert und formatiert oder ein Burn-In gemacht. Aber ich finde, dass die Anleitung von FreeBSD selber FreeBSD.org hier die beste Grundlage sein sollte. Den Link, der ist unten in den Notes mit drin, da kommt ihr dahin. Eigentlich sollte da das FreeBSD-Handbuch für allen erstmal die erste Anlaufquelle sein, um Informationen mit dem Umgang Installation zu finden. Meine Empfehlung, schaut immer erstmal bei FreeBSD nach, weil das ist ja der Hersteller. Und wer sich jetzt nun das Kapitel 2 mit der Installation ansieht, der wird bei den Screens sagen, oh mein Gott, sieht das altbacken aus. Gibt's das nicht in schöner? Wie ich schon gesagt habe, ja, so manche Distribution hat einen grafischen Installer, Windows ja sowieso, Mac auch, die arbeiten ja nur an der Oberfläche. Das ist alles irgendwie nett. Aber FreeBSD will einfach zu installieren sein. Und hier einfach und schnell zu installieren sein. Und hier hat sich dieser Installer mit N-Curses einfach tausendfach bereits bewährt. Und deswegen geht man davon auch nicht ab. Es ist ja auch so, bei FreeBSD installiert ihr erstmal das Grundsystem und baut auch die grafische Oberfläche, dann erst im Nachgang mit den Packages oder den Ports baut ihr dann die auf. Eine der wichtigen Fragen bei der Installation, die man sich stellt, soll ich jetzt UFS, also das Unix-Filesystem, oder ZFS als Dateisystem verwenden? Nun, meine Erfahrung sagt, das kommt auf den Einsatz drauf an. Und die Ressourcen. Hat man einen kleinen Mini-PC, also so ein, zum Beispiel so ein Alex-Board mit 2 oder 4 GB und 32 GB M-SATA, da kann man ZFS installieren, ohne Probleme. Aber ob man dann aufgrund der fehlenden Ressourcen mit dem System glücklich ist, das ist eine ganz andere Frage. Da ist meine Empfehlung, bei solchen kleinen Systemen eher auf UFS umsteigen. Da gibt es ja auch Journaling, dass die Sicherheit mehr garantiert, dass Schreibprozesse eher abgesichert sind, falls mal ein Ausfall passieren sollte. Auf einer Workstation oder einem Webserver mit genügend Arbeitsspeicher, mit gutem Speicherplatz und guter CPU, da kann man ZFS gut ausnutzen. Und da ist es auch eine Empfehlung, ZFS zu verwenden. ZFS braucht mehr Ressourcen, das ist klar. Pro Terabyte 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das ist klar. Aber wenn ich eine Workstation habe, dann habe ich ja auch, dann mache ich das ja auch. Hier habe ich 64 GB, 1 Terabyte Plattenplatz für das Home-Verzeichnis. Mehr brauche ich auf der Workstation nicht. Also da hat man genügend Ressourcen, da ist ZFS genau richtig. Warum? Weil es zum einen als RAID eben im Mirror die höchste Leseperformance bietet und durch die Ausfallsicherheit mir garantiert, ich kann arbeiten und falls so ein Ding abschmiert, ich kann es wiederherstellen. Das heißt, ich kann den Mirror wiederherstellen und das Ganze läuft zuverlässig. Das System ist selbstheilend. Mit einem kleinen Kniff, den man aktiviert. Das heißt, Fehler im Dateisystem bügelt das System einfach regelmäßig aus, korrigiert falsche Blöcke, kaputte Blöcke, damit auf beiden Datenträgern immer alle Datensätze komplett und richtig zur Verfügung stehen. Wie gesagt, für mich Installation ist die erste Seite zu finden, die Anleitung aus dem Handbuch. Die beschreibt schon recht gut. Auch hier setzt FreeBSD Erkenntnisse voraus. Das ist ganz klar. Aber auch hier lernt man über sein System dann schon wieder recht viel. Und man kann ja dann einmal neu installieren und es dann anders installieren. Wenn man zum Beispiel mit UFS installiert hat und man merkt, das ist nicht so, weil bei UFS ist das mit den RAID-Systemen nicht so einfach, dann kann man ZFS nehmen und man hat eine neue Platte. Wunderbar. Also, wirklich hier eine gute Wahl. Am Schluss, wir haben das Grundsystem installiert. Bitte auch hier dem Root ein eigenes Passwort geben, auch dem eigenen Benutzer ein anderes Passwort geben. Die Trennung ist halt sauber. Ich mag nicht diese Sudo-Geschichten. Meine persönliche Meinung, Sudo gibt es auch für FreeBSD. Aber so wie es bei Ubuntu und bei Dinge ist, mit Sudo kann ich alles machen, muss nicht Root werden. Ich habe halt gern auch mal eine Shell, wo ich nur Root bin und dann kann ich da arbeiten. Und wenn ich vom Platz weggehe, sperre ich den Bildschirm, dann kommt keiner rein. Oder eben, wenn ich fertig bin, melde ich mich als Root ab, schließe den Terminal, dann ist das alles sauber getrennt. Wer es möchte, kann es aber auch gerne verwenden. Hat man nun FreeBSD installiert? Kommen wir jetzt weiter. Dann kommt die Frage auf, wie installiere ich denn die Software drauf? Auch hier, habe ich schon gesagt, gibt es lange Diskussionen. Es gibt 100.000 Empfehlungen, die einen schwören, oh, ich kompiliere meine Ports durch. Und die anderen sagen, das dauert mir zu lange, weil mein Pentium 3, der ist so langsam. Keine Ahnung, Pentium 3, gibt es überhaupt da? Wenn du 64-Bit hast, vielleicht. Aber ich glaube nicht. Ich meine hier, es gibt auch wieder die Regelung, wie man es braucht. Grundsätzlich lässt sich sagen, wenn man die Software betrachtet, dann ist es egal, ob man Ports oder Packages verwendet. Das kann man machen, wie man möchte. Man kann es auch mischen. Das ist völlig egal. Bei den Ports hat man den Funktionsumfang einer Software im gewissen Maß noch so in der Hand, dass man sagt, ich kann die Funktionalität anpassen. Bei diesem Mac-Config, wie es auf der Shell dann heißt, oder Mac-Config Recursive, um alle Abhängigkeiten auch nochmal anzuschauen, was möchte ich gerne haben. Da werden dann alle benötigten Abhängigkeiten durchgegangen und man hat auch wieder in dieser Encurses, dieser, wie bei der Installation dieser Shell-Darstellung, der grafischen Darstellung, die ich finde sie schick, da werden einem dann die Optionen für die Ports angezeigt. Nicht jeder Port hat viele Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel beim Klassiker, wenn man es will, der Videokonvertierer FFmpeg, da kann man recht viel konfigurieren über die Ports. Was für Codex soll denn FFmpeg unterstützen? Da kann man da durchgehen und kann sagen, okay, ich brauche den. Und dann werden in der Abhängigkeit eben dann mit Mac-Config Recursive die Auswahl angeschaut und die entsprechenden Libraries, falls dort Konfigurationen sind, auch nochmal geöffnet und gesagt, was möchtest du denn von dieser Library aktiviert haben oder nicht? Willst du SSL haben? Willst du Python haben? Oder was weiß ich, was im Port halt drin ist, auswählbar ist. Das kann manchmal lange dauern. Man kann auch über die Mac-Config-Files sagen, die Option, diese und diese Optionen, die auswählbar sind bei den Ports, möchte ich immer angeklickt haben oder eben nicht angeklickt haben. Zum Beispiel sowas wie Examples oder Tests oder Documents, Manual, möchte ich nicht haben. Die kann man da auswählen, dann werden die auch schon vor ausgewählt oder eben nicht mehr ausgewählt. Und man kann sich dann etwas schneller durch die Konfiguration gehen. Mit Make macht man die erste, da fängt an zu kompilieren, bis die erste Abhängigkeit kommt. Da muss man da wieder die auswählen. Bei dem Befehl Make, Leerzeichen, config-recursive, macht man zuerst die Konfiguration von allen Abhängigkeiten durch, ist man da dann durch. Das ist bei Plasma zum Beispiel ein langer Prozess. Sollte man es nochmal starten, weil es kann sein, dass man irgendwelche Abhängigkeiten aktiviert haben, deren Konfiguration noch nicht aufgerufen wurde. Man sollte das Spiel so lange wiederholen mit Make Config Recursive, bis keine einzige Abhängigkeit mehr aufgerufen wird, die man konfigurieren soll. Wenn das der Fall ist, dann kann man sagen Make Install und dann wird das Paket oder der Port mit allen Abhängigkeiten installiert. Das ist schön. Da können auch hier eben, wie gesagt, verschiedene Fraktionen, die sagen, ich kompiliere es nur durch, weil da habe ich die schnellste Performance für meine Architektur, weil die Software wird ja mit den CPU-Flags und also Compiler-Flags auf die Architektur dann angepasst. Was hat man für einen Chipsatz mit Parametern, die er unterstützt? Da kann man das also dann diskutieren. Und die träumen dann wirklich, sagen uns, ja, und da habe ich es genau mit der höchsten Performance für mein System kompiliert und das ist super und ich nur kompilieren. Kann man machen. Habe ich auch früher gemacht. Mein ganzes System durchkompiliert. Okay, das Basissystem habe ich installiert vom Installationsmedium, aber danach die Ports, den X-Minimal kompiliert, den NVIDIA-Grafiktreiber, den kann man nicht kompilieren, den musste man installieren, über die Packages installieren. Aber Plasma oder damals KDE 4 und 3 kompiliert, total bescheuert. LibreOffice, Firefox, Thunderbird, alles durchkompiliert. Das ging wunderbar, aber hat halt dann 2 Tage gedauert. Und das war blöd. Das hat lange Zeit auf sich genommen. Das fand ich irgendwann mal, früher cool. Mittlerweile sage ich mir, ich installiere erstmal die Packages, weil im Gegensatz dazu handelt es sich bei den Packages um bereits kompilierte Pakete für die Architektur. Zum Beispiel 64-Bit. Da werden auch Optionen, sind ja auch da theoretisch auswählbar, aber da sind halt schon bestimmte Default-Optionen aktiviert. Die werden auch bei den Paketen angezeigt. Kann man die abfragen? Welche Pakete sind denn da? Oder welche Optionen von dem Paket sind denn da drin? Bei mir, ich finde, der größte Teil an Paketen sind so nutzbar. Wie gesagt, das Paket, was ich häufig selber kompiliere, ist FFmpeg, weil ich mich manchmal einen Konverter brauche. Aber hier ist alles bereits vorkompiliert für die Plattform und ich sage nur noch, ich brauche dieses Paket. Ich lade das herunter. Alle Abhängigkeiten werden runtergeladen, sofern sie nicht schon auf dem System installiert sind. Und es wird installiert und danach verwende ich es. Mit den Paketen kann ich ein FreeBSD von Grund auf, wenn ich die Liste der Pakete habe, in einer Stunde komplett aufsetzen mit allen Paketen, die ich brauche. Konfiguration ist ein anderes Thema, aber was die Softwareinstallation angeht, locker in einer Stunde. 20 Minuten fürs Dateisystem. Je nachdem, welche Downloadgeschwindigkeit man hat, kann man die grafische Oberfläche, Grafikkartentreiber, Office-Paket, Browser, E-Mail-Programm und was man braucht, ratzfatz herausziehen. Das ist über dieses Package-System. Einfach, das kennt man ja, das ist das apt, ähnlich wie beim apt-get, install. Und auch das Upgraden der Software kann man hier sehr praktisch machen. Man macht einfach ein Package-Upgrade, so wie man bei apt-upgrade macht. Und er schaut, was gibt's für neue Software und installiert die durch. Auch einmal alles löschen und neu installieren. Kein Problem. Dadurch, dass die Konfiguration, wie bereits gesagt, im Home-Verzeichnis liegt, geht da nichts verloren. Wie gesagt, ich habe früher das System also auch komplett durchkompiliert, bin mittlerweile auf die Packages übergegangen, wo es eben aus meiner Sicht nötig war. Wenn man nicht mit einem Package zufrieden ist, ein Package Delete, Package Name, weg ist es, durch die Ports kompilieren, fertig und man kann es weiterverwenden. Ich habe die Erfahrung gemacht, für meine Anwendung reichen die Packages, was Video-Editing, was Audio-Bearbeitung angeht. Standardprogramme, wie gesagt, LibreOffice, Firefox, Thunderbird, sind in aktuellen Versionen da. Ich kann nochmal schnell schauen. Mein Firefox, über den ich jetzt hier gerade arbeite, hat die Version am 29. März 2023, hat die Version 111.0.1. Ziemlich aktuell. Reicht für mich zum Arbeiten vollkommen aus. Ja, also als Informationsquelle für alle sind die Dokumente von FreeBSD die erste Anlaufquelle und wirklich die beste Informationsquelle aus meiner Sicht. Wer nicht weiter weiß, gerne in die Community schreiben. Da gibt es viele Leute, die gerne helfen. Lernkurve hier. Man sollte immer offen sein für die Installation, für Neuerungen. Was gibt es bei FreeBSD? Es verlangt danach, weil man richtet man etwas nicht so ein, wie BSD es oder wie es gewohnt ist im FreeBSD. Kann es sein, dass es nicht so rund läuft, wie man möchte. Aber man kriegt eben viel Hilfe im Netz und man kennt dann das Betrieben nicht nur an der Oberfläche, außen vom schicken Design, sondern man kennt es auch von innen. Was für Bauteile sind drin, was für Grafikkarten, wie laufen die miteinander zusammen. Und was ich auch noch schön finde, nach einer gewissen Zeit kann man die Hardware, braucht man sie nicht wegschmeißen. Man kann, es gibt eine Spendenseite bei FreeBSD.org, wo man auch sagen kann, ich habe Hardware, die möchte ich spenden. Gibt es jemanden bei FreeBSD, der es gebrauchen kann? Also ich habe bis jetzt immer jemanden gefunden, den ich glücklich machen konnte mit älterer Hardware. Wenn man dem schreibt, so und so schaut's aus, die habe ich so und so lang gebraucht, das ist die Hardware, so und so lang habe ich die gebraucht. Möchtest du die haben? Meistens, also ich habe noch keinen erlebt, der abgelehnt hat. Jeder hat sich gefreut über neue Hardware, mit denen ausprobieren. Die wissen selber, dass das nicht immer die aktuelle ist. Wer jemandem eine neue Workstation schenken will, gerne. Der freut sich bestimmt auch drüber. Aber auch die alte Hardware muss man nicht wegschmeißen oder vernichten. Die kann man weiter nutzen. Die Leute freuen sich, wenn sie die nutzen können, um das System weiterzuentwickeln. Also für mich ist das Ganze, wenn man sich das aussucht und zusammenbaut, eine runde Sache von der Anschaffung der Maschine, bis man sie wieder weitergibt. So, jetzt schaue ich auf die Uhr. Mein Gott, eine Dreiviertelstunde ist schon wieder rum. Da habe ich schon wieder viel zu lange geredet. Aber es freut mich im zweiten Teil, dass ich euch ein bisschen was über, ja, wie baue ich mich bei mir eine schöne Workstation auf oder wie installiere ich? Ich habe jetzt nicht so viel über die Prozesse selber, Installationsprozesse gesprochen, denn die Infos dazu findet ihr wirklich dort. Wer möchte, kann auch gerne über Radio Tux nachfragen. Dem kann ich auch gerne bei einer Frage weiterhelfen. Da bin ich ganz frei. Und so ist die Erfahrung, wie kann ich so ein System nutzen oder aufbauen. Und im letzten Teil, der bei der nächsten Sendung von Radio Tux kommt, möchte ich dann ein bisschen über die Anwendungsfelder sprechen. Also, was gibt es für Software? Was kann man denn nutzen? Für welchen Bereich? Was aus meiner Erfahrung da ist? Für was kann man es einsetzen? Also da will ich die verschiedenen Bereiche ansprechen, damit man dann sieht, okay, ja, ich habe jetzt hier eine FreeBSD Workstation, aber was mache ich denn damit? Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Zeit und viel Spaß mit Radio Tux.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2023. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.